Edgar Allan Poe. Eine Geschichte aus Jerusalem. »Lasst uns zu den Wellen eilen«, sagte Abel Fittim zu Basi ben Levi und Simeon, dem Pharisäer, am 10. Tage des Monats Tammuz, 3941. »Lasst uns zu den Wellen am Tore des Benjamin in der Stadt Davids eilen«, das auf das Lager der Unbeschnittenen niederblickt, denn es ist Sonnenaufgang und die letzte Stunde der vierten Wache, und die Götzendiener sollten uns, dem Versprechen des Pompeius gemäß, mit den Opferlämmern erwarten. Simeon, Abel Fittim und Basi ben Levi waren die Gisbarim oder Unterempfänger der Opfergaben in der heiligen Stadt Jerusalem. »Wahrlich, lasst uns eilen«, erwiderte der Pharisäer, »denn diese Großmut der Heiden ist ungewöhnlich, und Wankelmütigkeit ist den Baal-Anbetern eigentümlich.« »Dass sie wankelmütig und hinterlistig sind, das ist so wahr wie der Pentateuch«, sagte Basi ben Levi, »aber nur gegen das Volk des Adonai. Wann hätte es sich je gezeigt, dass die Ammoniter gegen ihre eigenen Interessen gehandelt hätten? Ich meine, es sei kein besonderes Zeichen von Großmut, uns für den Altar des Herrn Lämmer zuzugestehen, wenn sie stattdessen für den Kopf 30 Silberschekel erhalten.« »Du vergisst jedoch, Ben Levi«, entgegnete Abel Fittim, »dass der Römer Pompeius, der jetzt die Stadt des Allerhöchsten gottlos belagert, keine Gewissheit hat, ob wir nicht die derart für den Altar erworbenen Lämmer mehr zur Pflege des Leibes denn des Geistes verwenden.« »Nun, bei den fünf Ecken meines Bartes«, rief der Pharisäer, der zu der Sekte gehörte, die man die Werfer nannte, jene kleine Gruppe von Heiligen, deren Art, die Füße aufs Pflaster zu werfen und daran zu zerfetzen, für die weniger eifrigen Gläubigen lange ein Stachel und ein Vorwurf war, ein Stein des Anstoßes für weniger begabte Erdenpilger. »Bei den fünf Ecken des Bartes, den zu scheren mir als Priester verboten ist, müssen wir den Tag erleben, da ein gotteslästerlicher und götzendienerischer römischer Emporkömmling uns beschuldigen soll, die heiligsten und geweihtesten Dinge fleischlichen Gelüsten zuzuführen. Müssen wir den Tag erleben, da...« »Wozu uns um die Gründe des Philisters kümmern?« fiel Abel Fittim ein, »denn heute ziehen wir zum ersten Mal Vorteil aus seinem Geiz oder seiner Großmut. Lasst uns lieber zu den Wellen eilen, sonst könnte es an Opfergaben für den Altar fehlen, dessen Flammen die Wasser des Himmels nicht auslöschen und dessen Rauchsäulen kein Sturm zur Seite beugen kann.« Der Stadtteil, dem unsere würdigen Gisbarim nun zueilten und der den Namen seines Erbauers, des Königs David, führte, galt als der befestigtste Bezirk Jerusalems, da er auf dem steilen und hohen Berg Zion gelegen war. Hier wurde ein breiter, tiefer und in den festen Stein gehauener Wallgraben von einer auf seinem inneren Rand errichteten, sehr starken Mauer verteidigt. Diese Mauer war in regelmäßigen Zwischenräumen mit Türmen aus weißem Marmor geziert, deren niedrigster 60 und deren höchster 120 Ellen hoch war. In der Nähe des Tores Benjamin aber erhob sich die Mauer keineswegs auf dem Grabenrande. Im Gegenteil, zwischen dem Boden des Grabens und dem Fundament des Walles erhob sich eine senkrechte Felswand von 250 Ellen Höhe, die einen Teil des steilen Berges Moria bildete. Als also Simeon und seine Gefährten oben auf dem Turme Adonibesek erschienen, dem höchsten aller Türme um Jerusalem und dem üblichen Ort der Verhandlungen mit dem belagernden Heer, blickten sie auf das feindliche Lager von einer Höhe hinab, die um viele Fuß jene der Pyramide des Cheops überragte und um einige Fuß sogar den Tempel des Belus.
»Wahrlich«, seufzte der Pharisäer, als er von Schwindel ergriffen über den Abgrund spähte, »die Unbeschnittenen sind zahlreich wie der Sand am Meere, wie die Heuschrecken in der Wüste. Das Tal des Königs ist zum Tale Adommin geworden.«
»Und dennoch«, fügte Ben Levi hinzu, »kannst du mir nicht einen Philister weisen, nein, von Aleph bis Tau, von den Wüsten bis zu den Zinnen nicht einen einzigen, der auch nur im geringsten größer wäre als der Buchstabe J.«
»Lass den Korb mit den Silberschäkels herunter!«
schrie hier ein römischer Soldat mit rauer, krächzender Stimme, die aus den Reichen Plutos hervorzudringen schien.
»Lass den Korb mit den verfluchten Münzen herunter, bei deren Aussprache ein edler Römer sich die Zunge zerbrochen hat. Beweist ihr denn so unserem Herrn Pompeius eure Dankbarkeit, der sich herabließ, eurem götzendienerischen Anliegen zu willfahren? Der Gott Phöbus, der ein wahrer Gott ist, hat seit einer Stunde seine Fahrt begonnen. Und wolltet ihr nicht bei Sonnenaufgang an den Wällen sein? Ädopol, meint ihr, wir, die Eroberer der Welt, hätten nichts Besseres zu tun, als vor jedem Hundeloch herumzustehen und mit den Hunden der Erde zu verhandeln? Herunter mit dem Korb, sage ich, und gebt Acht, dass euer lumpiges Geld von hellem Glanz und rechtem Gewicht ist.
»El Elohim«, rief der Pharisäer aus, als die unharmonischen Laute des Centurios an den Felsen des Abgrunds erdröhnten und in der Richtung des Tempels verhallten. »El Elohim, wer ist der Gott Phöbus? Wen ruft der Lästerer an?« »Du, Basi ben Levi, der du in den Gesetzen der Heiden belesen bist und unter denen waltest, die sich mit Götzendienst befassen, ist es Nergal, von dem der Götzendiener spricht? Oder Ashima? Oder Nibas? Oder Tartak? Oder Andramalech? Oder Anamalech? Oder Sukkot-Benit? Oder Dagon? Oder Belial? Oder Baal-Perit? Oder Baal-Peor? Oder Baal-Zebub?«
»Wahrlich, es ist keiner von diesen. Doch hüte dich, das Seil zu hastig durch die Finger gleiten zu lassen. Denn sollte das Flechtwerk dort an jenem Felsenvorsprung hängen bleiben, so würden die heiligen Gegenstände elendiglich herausstürzen.« Mit Hilfe einer kunstlos gefügten Einrichtung wurde nun der schwere Korb achtsam zu der Menge hinabgelassen, und aus der schwindelnden Höhe konnte man sehen, wie die Römer sich um ihn drängten. Wegen der großen Entfernung aber und eines zunehmenden Nebels konnte man keinen deutlichen Einblick in ihr Gehaben gewinnen. Schon war eine halbe Stunde dahingegangen.
»Wir werden zu spät kommen«, seufzte der Pharisäer, als er nach Ablauf dieser Zeit in den Abgrund hinunterspähte. »Wir werden zu spät kommen. Die Katholimen werden uns vom Dienst ausschließen.« »Nie mehr, nie mehr werden wir im Überfluss erleben«, erwiderte Abel Fetim. »Unsere Bärte werden nicht mehr vom Weihrauch duften, unsere Lenden mit hartem Tempelleinen gegürtet sein.«
»Raka«, fluchte Ben Levi, »Raka! Wollen Sie uns mit dem Kaufpreis durchgehen, oder, heiliger Moses, prüfen Sie am Ende gar die Schäkels des Tabernakels auf Ihr Gewicht?«
»Sie haben endlich das Zeichen gegeben«, rief der Pharisäer, »Sie haben endlich das Zeichen gegeben. Zieh an, Abel Fitim, und du, Basi ben Levi, zieh an.
Denn wahrlich, entweder halten die Philister den Korb noch fest, oder der Herr hat ihre Herzen erweicht, ein Tier von gutem Gewicht hineinzutun.« Und die Gisbarim zogen und zogen, während ihre Last durch den stärker zunehmenden Nebel schwerfällig aufwärts schwankte.
»Bewahr uns«, brach es nach Ablauf einer Stunde, als am Ende des Seils ein Gegenstand undeutlich sichtbar wurde von den Lippen Ben Levis. »Bewahr uns! Pfui! Es ist ein Widder aus dem Dickicht von Engedi und so buschig wie das Tal Josaphat.«
»Es ist ein Erstling aus der Herde«, sagte Abel Fitim. »Ich erkenne es am Blöcken seines Mundes und am unschuldigen Bau seiner Glieder. Seine Augen sind schöner als Edelsteine und sein Fleisch gleicht dem Honig des Hebron.«
»Es ist ein gemästetes Kalb von den Weiden von Baschan«, sagte der Pharisäer. »Die Heiden haben wundersam an uns gehandelt. Lasst uns unsere Stimmen in einem Psalm erheben. Lasst uns Dank sagen mit Schalmei und mit dem Psalter, mit Harfe und Flöte und Posaune.« Erst als der Korb nur noch ein paar Fuß von den Gisbarim entfernt war, bot sich den Blicken mit tiefem Grunzen ein Schwein von ungewöhnlichem Umfang.
»O El Emanu«,
entrang es sich langsam dem Trio, als es seine Last fahren ließ und das befreite Borstentier kopfüber unter die Philister stürzte.
»El Emanu«,
sie verdrehten die Augen gen Himmel,
»Gott, steh uns bei, es ist das unaussprechliche Fleisch.«